miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Und dann finde ich, hat es auch so schon etwas ganz Schönes, dass ich mir denke, wenn man einen Garten hat und findet, ja, jetzt könnte ich doch eigentlich ein Bäumli pflanzen, dann empfehle ich unbedingt nicht eine Sorte zu pflanzen, die man auch kaufen kann im Handel. Das ist die Gelegenheit, eben eine andere Sorte zu nehmen. Man könnte vielleicht sogar einen Mehrsortenbaum noch machen. Das ist dann nochmal etwas Spezielles, wo man dann wirklich einfach auch ein bisschen lernen kann, wie ein Apfel auch halt ein bisschen anders schmecken kann. Oder einen, wo man vielleicht ganz, ganz lang lagern kann. Oder einen, der fast im Sommer schon reif ist. Oder wo man halt dann gerade essen muss. Also es öffnet einem eigentlich so ein bisschen die Welt. Die Welt von den Äpfeln oder von den Birnen. Also es ist so wie ein Tor, das sich dann auftut, um so Sachen zu entdecken.
Es ist ein wunderschöner Alt-Wiber-Sommertag, wo ich vom lärmigen Basler Dreispitz her in die Ruhe von den Merian-Gärten eintauche. Das Wägele geht leicht bergab, später kommen wir an einem alten Hof vorbei und gehen in Richtung von einer Sammlung mit Obstbäumen von der Prospezie Rara. Die meisten werden die Stiftung kennen, die alte Pflanzensorten und Tierarten absichert, wie es im Fachjargon heisst. Ich bin unterwegs mit der Gertrud Burger. Sie ist die Leiterin vom Bereich Pflanzen und sie führt mich durch die Sammlung von raren Obstbäumen und Bierensorten. Weiterhin hat sie auch noch Zwetschgen oder Pfirsich. Es sind alles Niederstammbäumchen, damit das Stück Land möglichst gut ausgenutzt werden kann. Für mich ist das gerade die richtige Grösse, weil wir uns für unseren eigenen Garten in der Stadt überlegen, dort zwei Obstbäumchen zu pflanzen. Es gibt viele gute Gründe, warum man rare Sorten sollte schützen und absichern. Die Gertrud Burger geht im Gespräch und darauf dann gerade auch ein. Aber auf den Punkt gebracht kann ich jetzt sagen, gerade wegen dem Klimawandel müssen wir die genetische Vielfalt von Schweizer Obstsorten auf alle Fälle erhalten. Kommen Sie mit auf den Spaziergang und sehen Sie die Beeren und Äpfel vor Ihrem inneren Auge vor sich. Und wer weiß, vielleicht können Sie sich auch unseren Genuss beim Degustieren vorstellen.
Wir stehen jetzt eben hier vor dieser Sammlung und man sieht, das ist nicht eine Sammlung, die viele höhere Bäume hat, sondern es sind eher kleinere Bäume, bewusst, damit man eben möglichst viel Platz hat, für möglichst viele verschiedene Sorten abzusichern. Es sind etwa 400 Bäume, die hier drin stehen. 250 sind Äpfelbäume. Dann da vorne haben wir Birnenbäume, das sind etwa 100. Und ganz zinderst haben wir dann noch Zwetschgenpflumenbäume. Krise haben wir nicht, weil Krise sind ein bisschen schwierig auf so niederen Stämmen. Die sind schnell so ein bisschen stark wachsend und dann hat es nicht so, hat es ein bisschen schlecht rein. Die Sorten haben wir alle angeschrieben mit einem Nummerli. Aber es ist natürlich so, dass ich nicht jede vom Baum, jetzt hat es teilweise hat's Früchte noch dran, teilweise hat es keine mehr dran, sind schon abgefallen. Manchmal ist es so, dass es in einem Jahr gar keine Frucht gibt, je nach Sorte, gibt es eine Dering. Und jetzt nehme ich natürlich da meine Liste führen, oder, wo wir alles notiert haben, was welche Sorten ist. Und jetzt können wir ja gerne mal zu einem, bei den Birnen vielleicht mal, zu einem Baum herlaufen. Und da haben wir jetzt so einen Birnenbaum, der noch blüht. Genau, das gibt es manchmal, so Nachblüten. Jetzt die Sorte da, die ist eben 4102, sieht nicht so viel aus, oder? Und das ist jetzt eben eine Sorte, die heisst grüne Herbstzuckerbirne. Und jetzt ist es so, dass das eine Bärensorte ist, wo eben der Basler gelehrte Bauhain, oder? Wo ja, wir sind ja hier in Basel, wo er beschrieben hat. Also das ist irgendwie 1500, 1600 rum, hat er gelebt. Und die Sorte, die heisst eben grüne Herbstzuckerbirne. Es hat dann auch Früchte drauf. Die Früchte, die steht jetzt da. Es wären Tafelbirnen, oder? Hat er beschrieben. Und die ist im Oktober bis November genussreif. Das heisst, nach dem Lehrbuch wäre jetzt die noch nicht genussreif. Also es wäre jetzt so, wenn man da eine würde ablesen und die würde essen, dann wäre sie wahrscheinlich nachher recht herb. Jetzt können wir aber das einfach mal probieren.
Vielleicht hat der Klimawandel da
etwas zu bieten. Ja, genau. Und vielleicht ist es wirklich noch nicht so toll. Wenn wir mal probieren?
Ja, gerne.
Dann nehmen wir doch da mal eine runter. Ich muss schon sagen, wenn es so anlangt und so, findet es schon noch ein bisschen Eibenherd. Jetzt mal schauen, lösen. Das ist die. Sieht eigentlich, sie ist leicht berostet.
Ja, schön.
Ist, eigentlich, finde ich, hat jetzt die so ein bisschen eine typische eine typische Birnenform.
Genau.
Man sieht hier zum Beispiel um den Stiel herum, ist sie eben geröstet, heisst eben so eine braune, rauche Schicht drüber. Das sind auch so Sortenmerkmale. Solche Sachen sind wichtige Sortenmerkmale. Oder auch sieht man, der Stiel geht da so schön tief da rein. Und da hat es so Högerli an der Stielgrube. Das ist auch so, eben wenn man es genau anschaut, oder, ist eigentlich etwas ganz Hübsches. Es gibt andere Birnen, die haben das nicht. Das ist dann mehr so oben drauf oder haben einen schrägen Stiel. Und dann das andere ist da quasi bei den Flügen. Es geht da jetzt ganz tief runter und ist so relativ schmal jetzt die Flüge. Andere haben die Flüge wie aussen dran und viel breiter.
Es ist eigentlich die Musterung, die es hat, ist eigentlich schon herzig, oder?
Genau.
Vor allem hat es so, gerade hier rundum, ganz wie ein Blümchen.
Genau, das ist auch wieder die Berostung, die dann wirklich, wie sie sagen, wie ein Blümchen. Und das sind ja der Rest der Blütenblätter ist da, oder?
Jetzt erwarte ich natürlich, dass sie eben süß ist, weil sie Zucker heisst.
Ja, genau. Und jetzt, das ist dann eben das Abenteuer. Wir sind jetzt eigentlich fast einen Monat zu früh. Wenn ich jetzt eine Voraussage machen würde, wenn ich die Birne so dann würde ich sagen, die ist sicher noch nicht reif. Ja, oder auch beim Schneiden merkt man schon, sie ist wirklich hart beim Schneiden. Und jetzt sehen wir zum Beispiel Fruchtfleisch innen, oder? Das hat jetzt so ein bisschen einen grünlichen Touch noch, ist wahrscheinlich wirklich noch nicht so reif. Kerne, wenn ja etwas reif ist, sollten ja Kerne eigentlich richtig schön braun sein. Und das ist da ein bisschen grenzwertig, oder? Die sind einfach fängst ein bisschen hellbräunlich. Jetzt werden wir mal probieren. Ich gebe jetzt mal nur ganz wenig. Ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig. Mal schauen, was da rauskommt. Überraschung.
Mhm. So kernig.
Genau. Das Fruchtfleisch ist nicht zart schmelzend. Bei Birnen hat man ja oft so die zart schmelzend. Die heißen oft Butterbirne.
Mhm.
Ist innen körnig. Aber ich muss jetzt sagen, sie hat kaum Gerbstoffe. Was sie ja ein bisschen hat, ist, die Haut ist noch so ein bisschen rauch.
Ja, genau.
Und ich finde, sie ist jetzt so ein bisschen süß. Aber ich finde, sie könnte noch mehr Würze haben. Und das merkt man, sie ist noch zu wenig entwickelt, oder? Mhm. Das muss jetzt noch ein bisschen etwas kommen. Aber ich finde, das ist jetzt eine Sorte, die ich finde, die kann man wirklich essen. Das ist verstanden, dass man die als Tafelbeeren auch taxiert. Man kann sie sicher auch zum Kochen brauchen. Also ist wirklich super. Beere hat eine gute Größe, nicht zu riesig, wo manchmal auch noch gut ist für den Hausgarten.
Ich denke jetzt einfach, dass die ein bisschen harte Haut die Beeren auch noch gut schützt.
Ja, das ist natürlich schon auch ein Punkt.
Dass es feucht drin bleibt.
Das ist natürlich schon gut, oder? Also wenn man ganz eine dünne Haut hat, oder manchmal ist es so, dass es eher Sonnenbrand gibt. Also, oder? Es ist wirklich so eine feste Haut, die schützt natürlich besser. Hat aber eben oft dann die Schattenseite, dass manchmal, dass man dann findet, ja, die Haut ist zu dick oder sie ist zu dominant im Geschmack.
Sagen Hausgarten. Mhm. Was würden Sie sagen, ist das Minimum an Platz und an Besonnung, die ein Baum braucht in einem Garten?
Also in einem Garten finde ich, also auch sonst generell, also es sollte mindestens halbschattig sein, nicht schattig. Das ist, würde schon auch kommen, der Baum. Aber dann ist mir dann irgendwie die Früchte, haben vielleicht ein bisschen wenig Sonne und dann entwickelt es einfach den Geschmack nicht optimal. Dann braucht es vom Boden her, das ist immer ganz wichtig, der Boden sollte wirklich ein guter, nährstoffreicher Boden sein. Dann wächst, weil der Baum ist halt schon ein Kulturgut und der hat einfach gerne nährstoffreiche Erde. Das heisst nicht, dass man muss da irgendwie exzessiv da düngen, aber sagen wir, einmal im Jahr im Kompost gab, ist es sehr zu empfehlen, weil sonst verhungert er irgendwie und dann wächst er auch nicht recht und so. Das ist wichtig. Und was es sonst noch braucht, ist eben Mäuseschutz. Das ist halt dann manchmal ein Thema, wenn man ein bisschen Mäuse hat, weil die fressen gerne die Wurzeln an und dann stirbt einfach der Baum ab. Und es geht dann halt nicht sofort, sondern dann kümmert er manchmal 3, 4, 5 Jahre und dann mal eins ist fertig. Und dann ist einfach halt, muss man mausen. Oder es gibt auch eine Katze haben, wenn sie trainiert ist, Feldmäuse zu fangen. Da muss ich noch ein bisschen Vorbemerkung machen. Teil probieren auch irgendwie gerade an der Stammbasis, das ist ja da unten, dass man dort vielleicht ein bisschen Knoblauch oder auch es gibt dann auch ein bisschen, wo man abpflanzen kann, das soll die Mäuse ein bisschen fernhalten. Also das könnte man auch alles ein bisschen ausprobieren im Hausgarten. Das ist ein Vorteil.
Also was man noch viel sieht natürlich in Gärten, sind Spalierbäume. Also sind die an der Wand mehr oder weniger entlang wachsen, oder?
Also Spalierbäume finde ich etwas, gerade in der heutigen Zeit, etwas sehr Gutes und Gebiges. Weil wir sind ja jetzt wirklich so ein bisschen in dieser Phase, oder? Wo wir haben immer weniger Boden und eigentlich immer, es wird immer noch mehr verbaut und so. Also das Thema verdichtetes Bauen. Und dann hat man halt auch immer weniger Garten, oder? Und jetzt gerade so ein Spalier ist, das ist ja etwas, das dann nicht so rund ist, sondern ist ja quasi zweidimensional. Und das kann man dann auch an einer Hauswand oder auch noch mit einer Abgrenzung irgendwie, an einem, sonst an einem Mäuerli oder sonst an einem Hägli oder so, kann man wirklich so ein Spalier pflanzen. Finde ich etwas ganz Tolles. Und jetzt ist es ja so, bei den Spalier, jetzt ja von früher gibt es ja da die verrücktesten Kunstformen, die man ja da gemacht hat. Es gibt so alte Bilder von, und da gibt es so Begriffe von Palmeten, Verrier, Palmeten, Doppel-U und weiss nicht was. Da hat man wirklich die Bäume, die Äste, die hat man dann so wie gezwungen, oder, in eine gewisse Richtung zu wachsen und hat richtige Kunstformen gemacht. Man sieht es manchmal noch so auf Bilder von so alten Herrschaftshäusern, die so fast um die Fenster rum, oder, sind die gezogen worden. Und das ist ja eine riesige Kunst, ist natürlich auch ein extremer technischer Eingriff ins Wachstum von so einem Baum. Aber das muss überhaupt nicht so sein. Man kann einfach einen Spalier haben und sagt einfach, die Äste, die tut man wirklich auf die Seite nehmen und nicht etwas, das so vorauskommt, weil das will man ja dann nicht. Weil, und hinten auch nicht, weil dort ja vielleicht Mauer ist oder so ein Hag oder sonst etwas. Und das geht wirklich recht einfach. Also ich würd wirklich eine Lanze brechen für Spalier. Ich finde, das ist etwas ganz Tolles in der heutigen Zeit. Fokussiert natürlich auf die Früchte schlussendlich, oder? Weil das ist ja das Kulturgut, oder? Das ist ja die Nahrung, oder? Wo unser Thema ist. Der Baum selber ist in dem Sinne einfach extrem wichtig. Es soll ihm gut gehen, sonst kann er natürlich keine Früchte produzieren. Und der Baum ist ja sonst natürlich noch etwas Spannendes. Er ist ja etwas Mehrjähriges. Und rein durch seine Gestalt hat er natürlich auch eine Wirkung auf die Umwelt, auf den Lebensraum. Und gerade wenn wir so Hochstammbäume haben, oder, das wissen wir ja, mit den Vögel drin brüten oder auch Fledermäuse drin sind, dort drauf hat es sehr, sehr oft auch seltene alte Sorten, weil das sind ja Bäume Zeitzeuge aus einer anderen Zeit, oder, weil ja Bäume sehr, sehr lang leben. Aber man kann natürlich auch sich überlegen, oder, wenn man so Sorten tut, zusammensuchen und findet, und man kommt irgendwie auf einen alten Baum, der dann eine Sorte noch hat, dann muss man sich ja irgendwie überlegen, ja, was mache ich jetzt? Was ist, wenn der Baum abstirbt? Dann ist ja die Sorte irgendwie auch weg. Also muss man irgendwie Massnahmen ergreifen, damit man die Sorte kann retten. Das heisst, man tut Sädelreis schneiden von dem alten Baum und tut das vermehren. Also tut das aufpropfen auf ein anderes Bäumchen und so kann man dann die Sorte erhalten.
Das habe ich auf ihrer Webseite gesehen und habe das ganz spannend gefunden. Auf diese Art könnten eigentlich Leute, auch, die einen Obstbaum jetzt daheim im Garten haben, also, wie heisst es schon wieder, ein Reisling? Oder?
Eigentlich ist es ein junger Trieb.
Ein Zwiegel.
Aber es heisst Edelreis. Edel. Das ist schon genau, das zeigt ja schon die Wertschätzung. Also das ist nicht einfach irgendein Ästchen, sondern es ist etwas, von, etwas Spezielles, etwas Edels, also von einer Edelsorte. Und darum tut man das auch begrifflich, oder? Tut man das auszeichnen, das Zwiegli. Und das sind einjährige Zwiegli, wie dort ist wirklich die ganze Kraft drin, um sich dann auch wieder zu verbinden, oder? Mit einem anderen Ast, mit einem grösseren Ast zum Beispiel, muss wirklich einen jungen Trieb haben, der einfach die ganze Kraft hat, um sich einfach verbinden mit einem anderen Trieb.
Wenn man ein solches Zwiegel draufpfropft auf einen bestehenden Baum, dann kann man einen Beitrag leisten zur Erhaltung von deren Obstsorten, die vielleicht sonst mit dem Baum, mit dem alten Baum, würde sterben.
Ja, genau, so ist es. Also, und das ist natürlich so, das Veredeln ist natürlich eine Technik, wo das ist ja nicht jedem gegeben, oder? Also sehr etwas Spezifisches. Ich meine, in der Baumschule, also dort, wo man ja so Bäume kaufen kann, die machen das natürlich massenweise und sind da völlig geschickt in dem, sind da so eingerichtet. Aber man kann das auch selber machen und lernen. Und wir bieten ja auch Kurse an zu dem. Und früher haben zum Beispiel die Landwirte haben das sehr viel, haben sie das immer selber gemacht. Haben einfach so selber einen Baum gehabt und gefunden, ja, ich will es von der anderen Sorte. Oder ich habe jetzt einen Baum und der ja, gefällt mir irgendwie nicht so die Sorte, die da drauf ist und so. Ich tue es dann umveredeln. Und dann kann man theoretisch auch einen älteren Baum, kann man wirklich bei allen Ästen und so, Ästen, die man hat, kann man wirklich so eine andere Sorte drauf pfropfen.
Ich habe noch mal in einem Buch gelesen, dass man, wenn man ein Apfelkernchen im Boden rein tut und dort schaut, was dann kommt, nicht unbedingt der gleiche Baum kommt, oder wo man den Apfel davon gehabt hat. Es kann irgend plötzlich etwas anderes rauskommen dabei.
Genau. Also das ist es so, und zwar hat das eben damit zu tun, dass die Obstbäume, die sind in der Regel, sind die fremd befruchtet. Also und zwar, da kann man sagen, ja gut, also was soll's, oder? Aber es ist ja so, dass der Apfel, also wo wir essen, das Fruchtfleisch, das ist eine andere Genetik als die Kerne drin. Also man muss sich so vorstellen, dass wir haben eine Blüte und nachher wird bestäubt, oder? Von einem Pollen von einem anderen Baum, fremdbefruchtet von einer anderen Sorte. Und dann nachher die Befruchtung, die bewirkt dann, dass der Blütenboden anfängt zu wachsen. Und daraus gibt es dann den Äpfel. Oder auch bei den Beeren, ist überall das Gleiche. Und dann nachher ist es so, dass natürlich der Blütenboden, Blüten, das ist natürlich Genetik, das Erbgut vom Baum. Und der Samen drin, das ist schon die nächste Generation. Also das ist die Kreuzung zwischen Mutterbaum und dem Pollen von irgendeiner anderen Sorte. Und darum, wenn man jetzt das Kernchen nimmt und das anzieht, dann hat man die nächste Generation angezogen, wo irgendein Gemisch ist. Wie bei uns auch, oder unsere Kinder sind ja auch irgendein Gemisch. Also sind ja nicht identisch, oder mit der Mutter zum Beispiel, oder mit dem Vater.
Genau. Ja, das heisst aber eigentlich auch, wenn der Nepo tatsächlich immer gerne die gleiche Sorte haben will, also sagen wir mal ein Landwirt, der will jetzt einfach eine bestimmte Sorte züchten, dann muss er wirklich gerade in diesen Zuchtprozess ziemlich viel investieren, oder? Dass er immer wieder ein ähnliches Erbgut hätte.
Wenn wir jetzt bei den Bäumen bleiben, das, was wir machen, wenn wir die gleiche Sorte behalten wollen, dann machen wir eigentlich Klonen. Wir klonen die. Also es ist so ein bisschen, teilweise ein bisschen verpönt, ist so ein technischer, moderner Begriff. Aber das kennt man schon seit den Römern, oder? Und das ist im Prinzip ein Klonen, oder man sagt dem fachlich auch vegetative Vermehrung. Also das heisst, man tut mit Pflanzenteil schaffen und tut die vermehren und dann hat man eben immer die gleiche Genetik.
Was machen Sie jetzt so genau in dieser Obstsammlung?
Wir üben unsere Geduld, kann man auch mal sagen. Und ich kann sagen, was so das Ziel ist von dieser Obstsammlung. Es sind so verschiedene Aspekte. Wir haben einfach mal sicher wollen, möglichst viele so bedrohte Sorten da innen absichern. Oder dann auch so Sorten, wo man nicht so recht weiss, was ist das eigentlich. Also man weiss, es ist irgendetwas Eigenes und hat noch zu wenig sich damit befassen können. Auch, dass man die, dann muss man die einfach einmal vermehren und absichern, weil sonst ist es weg, wenn man es nicht macht. Dann ist auch wirklich ein Thema, dass man dann auch einzelne Sachen zeigt, die man vielleicht auch im Hausgarten brauchen kann. Vielleicht Sachen, die ein bisschen leicht bekannter sind oder wo man auch eher noch so ein bisschen überkommt in den spezialisierten Baumschulen. Ein anderer Aspekt ist auch noch so ein bisschen regionale Sorten, da so ein bisschen Nordwestschweiz. Oder auch so historisch begründete Sorten, wie zum Beispiel vom Bauhin, das war ja so ein Basler Gelehrter gewesen, oder von dem hat es zum Beispiel auch Sorten da drin, Bierensorten.
Warum ist es so wichtig, dass wir historische Obstsorten wirklich auch bewahren?
Also wichtig ist mal einfach, dass man Obstsorten bewahrt, mal zuerst mal. Also sagen wir, das Historische ist noch viel mehr dran geknüpft. Wichtig ist einfach eine genetische Vielfalt. Genau, aber es hat über viele Jahrzehnte hat man immer so ein bisschen mit ähnlichen Sachen immer gezüchtet. Und dann ist die genetische Breite ganz schmal. Und das heisst einfach, wenn die Umwelt sich stark verändert, dann passen diese Sorten auch nicht mehr. Und dann hat man dann das Bedürfnis, aha, ich weiss nicht, heute, oder, wo man sagt, mit Klimaerwärmung, oder es wird ein bisschen trocknen, es hat mehr extrem, Wetter extrem, dann merkt man vielleicht, dass die Sorten, die man so ein bisschen gezüchtet hat, dass die irgendwie einfach Mühe haben. Mit dem, dass sie zu früh die Früchte fallen oder irgendetwas, wie sie Stress haben. Und dann entsteht das Bedürfnis, dass man eben wieder neue Sachen, andere Sachen will züchten jetzt. Dann muss man natürlich auf Genetik können, auf Zuchtpartner können zurückgreifen, die noch leben, die noch rum sind. Und wenn wir keine Sorge haben zu diesen Sachen, dann hat man keinen Partner mehr, um damit zu züchten. Und darum ist das auch von dem her sehr wichtig, dass man einen ganz breiten Pool hat, dass man einfach das erhaltet, dass man mit diesen Sachen weiterarbeiten kann, wenn man findet, man will jetzt, sei nötig, jetzt weiter zu züchten. Ich meine, wir reden ja in der Schweiz von gut 1000 Äpfelsorten. Der Pool allein, ich würde jetzt behaupten, wenn man den mal intensiv so durchforschen und genau auch so testen, wie man auch Neuzüchtige testet, dann würde man dort noch die ein oder andere Truweihe finden, die man jetzt einfach noch nicht entdeckt hat. Oder? Und dann gibt es natürlich einen anderen Punkt, oder? Jetzt das Historische. Ich meine, die Sorten, die sind ja teilweise über Jahrhunderte, oder? Bestehen die? Also es gibt auch Sorten, sagt man, geht bis auf Trümmer zurück, oder? Und die haben jetzt da, ich weiss nicht, x Generationen haben die überdauert und die Leute haben mit diesen Sorten geschafft, haben auch Gerichte mit denen gemacht. Also es ist ein Kulturgut geworden, oder? Und das ist so ein anderer Aspekt, ein kulturgeschichtlicher, oder in dem Sinne auch etwas, eine Art wie ein Ehrbezeugung eigentlich unseren Vorfahren gegenüber, oder? Dass wir haben alle so daran gearbeitet und das auch immer weiter gepflegt. Und daraus sind natürlich auch spezielle Rezepte entstanden. Es sind natürlich auch, da ist dort aus der Notwendigkeit aus, sind auch Ideen entstanden, wie man hat, zum Beispiel Äpfelringli oder Äpfelschnitz, wenn man die trocknet, wie man die dann wieder gut kann in spezielle Gerichte verwenden und so weiter. Das ist das Kulturhistorische. Und dann, denke ich, hat es noch etwas anderes, eigentlich etwas sehr, auch etwas Ästhetisches. Einfach die Vielfalt. Ein Äpfel ist ja nicht rot und rund. Ich meine, ein Äpfel, der kann ganz klein sein, hochgebaut oder so fast eierförmig. Es gibt ja auch eine Äpfelsorte, die heisst Eierlederapfel zum Beispiel. Und das ist eine so ein eine brünliche Sorte, also sehr feine, so ein bisschen süße Sorte, hat aber auch ein Säure drinnen, also durchaus nicht eine langweilige Sorte oder so. Es gibt dörrige Sorten, es gibt ganz kleine, die sogar so ein sternförmig gibt. Aber da gibt es auch Gäckeligäre, kann man sagen, die vielleicht ganz kugelrund sind. Also kugelrund oder abgeflacht, sagt man dann. Also es gibt, und da gibt es derige, die marmoriert ist. Auch, wenn man die Fruchtschalen anschaut, oder wenn dann dort so wie Streifen drüber runtergehen, die in allen Naturtönen. Es gibt auch derige, die haben fast ein bisschen eine bräunliche Schale. Also, wir sehen dann auch da drin, ist ein Beispiel von so einem. Brauner Matapfel heisst der zum Beispiel. Der sieht also nicht so ansehnlich aus, aber ist einfach super spannend und auch mal zum Probieren. Oder ganz riesige Äpfel, die man früher gerne zum Kochen hatte. Also es ist da so die ganze Vielfalt, oder? Wo ja, wenn man da so mal 100 Äpfelsorten verschiedene nebeneinander sieht, ist ja das immer ist ja super, oder? Wie unterschiedlich so ein Äpfel kann sein. Und bei den Bieren ist es ja auch, die sehen ja ganz verschieden aus. Und auch das Kulinarische, oder? Was man dann so verschieden kann überhaupt anstellen.
Jetzt schauen wir noch mal einen Äpfelbaum
an. Ja, genau. Da habe ich auch noch verschiedene Sachen. Und zwar, wir gehen vielleicht mal zu einem Äpfelbaum, einen, der aus den USA kommt.
Das wäre noch interessant.
Genau. Einen, der aus den USA kommt, der aber bei uns, jetzt müssen wir ein bisschen laufen, weil wir da immer noch, wir sind da, glaube ich, immer noch bei den Bieren. Jawohl. Und das ist ja, und zwar ist das eine Sorte, die ja dann, kommt zwar aus den USA und sie hat einen entsprechenden Namen, aber es ist eine, die sich bei uns etabliert hat. Und zwar so etabliert, dass auch in der klassischen Literatur sie Erwähnung gefunden hat. Also das heisst, das ist eine Sorte, die ganz stark ist, zwar nicht in der Schweiz entstanden, Berner Rose ist zum Beispiel in der Schweiz entstanden, oder? Aber die ist nicht in der Schweiz entstanden, aber man hat die im Austausch, den man hatte, hat man gefunden, das ist eine interessante Sorte. Da hat sich die in der Schweiz auch etabliert. Und dann ist sie darum auch in den 40er Jahren in so ein literarisches Werk gekommen. Kessler heisst das, Apfelsorten der Schweiz. Hat man sie dort drinnen eben auch abgebildet. Das bedeutet, es hat einen kulturhistorischen Bezug.
Das ist genau. Nordamerika gemeint.
Jawohl, genau. Und zwar wären wir da dann bei der Reihe 25, wenn wir dann da ganz hinten gehen.
Das ist jetzt zum Beispiel ein lustiger Äpfel, oder? Der ist klein, ja. Rot, genau. Und sieht irgendwie ein bisschen ledrig aus, aber das müsste ich jetzt überprüfen. Aber
nein, ist kein Lederöpfel, ist irgendein anderer. Und ich meine, wenn Sie wissen wollen, was das ist, könnte ich jetzt in der Liste nachschauen.
Das müssen Sie jetzt nicht unbedingt, aber es, es sieht ein bisschen aus wie, wie eigentlich eine andere Frucht, vielleicht sogar ein grosses Kirsi oder so.
Ja, genau. Genau. Also das, das gibt es ja auch so, so kleine Äpfel. Zum Beispiel gibt es eine Sorte, die heisst Chestnut. Die wird nicht grösser als da. Also eben wie, ja.
Nicht einmal ja, mit den Fingern können sie nicht rundum.
Ja, das ist schon fast, nicht, aber fast. Genau. Ja. Also es ist einfach so, so herzige Sache, oder?
Und dann haben Sie hier gesehen, ich gehe noch Bienenhäuschen.
Genau, das ist ja,
Sie brauchen von denen noch gute Befruchter.
Genau, und das ist dann etwas, wo eben, da, wir sind ja hier in den Merian-Gärten, oder? Das ist wirklich von innen her, von den Merian-Gärten, wo da wirklich auch die Sachen pflegt da. Und eben auch schaut, oder auch, wir haben das auch Uhrengrübler, so die Tontöpfe, die man gesehen hat, quasi überall da, oder? Die sollten ja wirklich, ist auch für Durengrübler, dass die dort können nisten drin und die sind ja gut irgendwie zum Schädling wie Blattläuse und weiss nicht was fressen.
Genau, ich habe zum guten Glück ein paar bei mir im Garten.
Genau. Also da sind wir jetzt bei dieser Sorte, bei dieser amerikanischen und die heisst Ohio Renette, oder? Und die ist jetzt so ein bisschen gel, so ein gels Öpfeli. Das ist jetzt gerade einer, der wahrscheinlich wurmstichig ist. Und ich finde, die sieht einfach lustig aus. Die hat so schon wunderbare Pünktchen da drauf. Da. Also sie ist gel und hat eine ganze, ist eine richtig Töpfel drauf. Und dann auch die Form, so ein bisschen rundlich, in einer Flachbaut. Und auch vom, vom Geschmack her finde ich die interessant.
Sie kommen so richtig in Büschel, oder? So
ja,
ganz
genau.
Hoch beieinander.
Genau. Das ist so, wenn, eben der trägt jetzt wirklich sehr gut, den Baum, oder? Und jetzt, wenn man wette, also, sagen wir, wir würden jetzt wollen produzieren, oder? Dann würde man vielleicht ein bisschen schauen, dass man teilweise ein bisschen einzelne Früchte wegnimmt. Also nicht jetzt, früher schon, damit, damit gewisse ein bisschen grösser werden und ein bisschen mehr Platz haben. Genau. Jetzt bei dieser Ohio-Renette, eben 1940 beschrieben, oder? In dieser Pomologie. Und ist eben auch eine Lagersorte. Jetzt können wir ja mal probieren, ob man die schon essen kann. Oft ist es so, also die, oft ist es ja so, dass bei den Birnen gibt es ja einen Unterschied zwischen der, quasi der Reifezeit, wenn man sich ablesen kann, und der Essen, also quasi Baumreife, wenn man sich ablesen vom Baum, und der Essreife. Und das ist bei den Birnen manchmal noch recht schwierig, weil man muss sie einfach schon gut ablesen. Aber man kann sie noch nicht geniessen. Man muss vielleicht 3-4 Wochen warten und danach ist sie super. Und bei den Äpfeln haben wir das teilweise auch. Aber es ist viel weniger, wie soll ich sagen, den Äpfel kann man gleich auch schon vorher essen. Und bei den Birnen hat man dann eher das Gefühl, ist jetzt also nicht so super, oder? Jetzt können wir ja mal so eine Ohio-Renette probieren. Dann schneiden wir die wieder mal oben an. Hat da, glaube ich, noch einen kleinen Gast drin gehabt. Da hat man das Gefühl, oder? Die braunen Kerle sollten eigentlich langsam reif sein.
Das ist knackig, ganz ein bisschen sauer und vielleicht sind die auch noch süß.
Genau, ist das so ein gäbiges Öpfeli, denke ich.
Ja.
Auch von der Größe her.
Gut vom Weihen machen.
Genau. Nicht mit Wunder, ich nehme jetzt mal noch einen, wo, wie der hat einen Gast drin gehabt. Oder das ist jetzt einer, der ist, ein bisschen, ist noch ein bisschen weniger, darum hat er schneller gereift, diesen, oder? Mal schauen, wie der schmeckt.
Schön. Ist noch ein bisschen sauer. Ganz leicht.
Gefällt mir aber besser
als
diese. Frischer, ist säurer. Und diese, da merkt man, hat dort ein kleines Würmchen drin, der hat natürlich sehr schnell einfach, einfach die Fruchtreife beschleunigt. Und dann war es schon bald ein bisschen überreif gewesen,
Den würde ich jetzt an einem Sommertag gerne essen. Oder so. Das ist wirklich so nicht so süß, oder?
Genau, und ist so ein erfrischendes Öpfeli.
Also im Grunde genommen suchen sich, kann man sagen, Bürger und Bürgerinnen, die Gärten haben, auch in der Stadt, aber auch vielleicht irgendwie auf dem Land, ums Haus herum, die bereit wären, so eine Edelrisser Birnenbäume einzupflanzen oder eigentlich schon gerade eine seltene Sorte anzupflanzen.
Man kann beides, das Edelreis bei uns bestellen und dass sie das dann selber veredeln auf einem Baum, wenn sie das möchten, gerne machen. Und das andere, was wir auch viel machen, wir tun dann einfach einen Baum organisieren in einer Baumschule und dann ist dann der vielleicht anderthalb Jahre später ist der bereit zum Abholen. Und dann können die Leute dann auch wählen, wenn sie einen Hochstammbaum oder wenn sie lieber einen kleineren Baum. Das tut ja der Baumschulist ja dann steuern über die Unterlage, wo er das Weiss drauf aufgepfropft.
Man würde sich zuerst bei Ihnen melden und Sie tun einem dann weiterweisen. Ich habe gesehen, es hat eine Liste mit Baumschulen auf Ihrer Webseite. Die könnte man auch direkt zugehen, theoretisch.
Oder? Kann man auch, natürlich, genau. Und bei uns ist so, wir machen natürlich die Initiative mit dieser roten Liste. Da können eben die Leute über uns das bestellen und wir dann den Baum organisieren. Wir machen das alles, oder? Wir dann die Reiser ja dann auch schneiden, gehen zu der Baumschule und bringen die Reiser und sagen, schau, die und die so und so viele Bäume machen, die Person will einen Hochstamm, die andere Person will einen Niederstamm, und nochmal eine andere will eine Meersorte. Das ist eine recht komplexe Geschichte. Und wir wissen dann natürlich über das. Wissen wir, woher die Bäume dann gehen? Oh, das ist für uns ganz wichtig, weil das tragen wir dann ein, so wie unsere Pflanzendatenbank, wo wir ja die Sachen, die wir wissen, die neu mit rumstehen, von allen Sorten, die sind dort integriert. Und das hilft uns überhaupt, zu merken, gibt es die Sorten an oder gibt es sie nicht mehr?
Wie geht es den Bäumen?
Wie geht es den Bäumen? All diese Sachen. Und das ist für uns immer wieder Anlass. Jedes Jahr im Herbst tut dann der Mitarbeiter von mir, tut wirklich schauen, wie sieht es aus. Von welchen Sorten haben wir weniger als 3 Bäume oder 3 Standorte, also Adressen quasi. Und dann nachher, dann meistens gibt es noch recht viel, weil das variiert immer wieder ein bisschen. Manchmal melden die Leute nicht zurück, wie es den Bäumen geht und so weiter. Darum ist das so ein bisschen volatil. Und dann schauen wir, dann wählt man vielleicht etwa 30 Sorten aus, wo man findet, mal, da müssen wir jetzt schauen, dass man Leute findet, die die abpflanzen wollen. Und dann tut man die rote Liste machen von diesem Jahr. Und das ist im Oktober. Meistens so Ende Oktober wird die aufgeschaltet. Und dort steht dann auch drauf, wie man muss bestellen bei uns, oder?
Ein Obstbäumchen auch in einem Topf ziehen?
Das kann man, ja. Man kann, es muss einfach ein genug grosser Topf sein. Da können einem auch Baumschulen bestens beraten. Meine Baumschulen, die haben teilweise auch ganz grosse Bäume, die sie verkaufen, oder, die schon Früchte dran haben. Die sind auch in einem Topf. Aber die müssen natürlich einfach gut, das Wasserhaushalt muss gut stimmen. Vielleicht muss man auch mal einmal das Bäumchen rausnehmen und vielleicht die Wurzeln ein bisschen anschneiden und dann wieder neu mit Substrat, also mit Erde füllen. Im Prinzip geht das. Was man einfach schauen muss, ist extreme Hitze. Also wo steht denn das Bäumchen? Wenn das natürlich einer extremen Hitze ausgesetzt ist, dann hat es natürlich Wasserstress. Auch teilweise kommen Blättermühe über oder auch die Früchte kommen Sonnenbrand über. Also da muss man gleich schauen, dass nicht extrem einfach völlig an der Hitze oder vor einer Wand, je nachdem, wenn es eine Südwand ist, ist weiss. Und dann hat es vielleicht nicht viel Grüns rundherum und dann prätscht die Sonne voll daher, dann ist das Bäumchen vielleicht dann nicht so wohl, oder? Aber ist im Prinzip möglich. Und es gibt natürlich auch noch andere Kulturen als Äpfel, Birnen, Kriese und Zwetschgen. Also ich sehe die eher bei Äpfel oder bei Birnen. Bei Kriese sehe ich das ein bisschen weniger, weil die sind einfach stärker wachsend. Ich weiss es nicht. Müssen wir probieren. Aber da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich würde es nicht einfach so zack empfehlen. Und was gibt natürlich noch andere interessante Sachen beim Obst, zum Beispiel mit Weinbergpfirsich würde ich es probieren, auch, oder? Weil das ist eher ein kleinerer Baum, braucht dann auch ein bisschen weniger Wurzelraum, aber trotzdem muss man schauen, oder, mit der Wasserversorgung, das muss dann gleich stimmen. Und dann gibt es natürlich auch noch, was ein bisschen mehr aufkommt, ist so die Wildobstsachen, oder? Also irgendwie Santon oder Kornelkrise oder Dörrigsache, die ganz attraktiv ist, die man auch essen kann. Oder man kann es auch lassen, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man will jetzt nichts damit machen.
Also ja. Ich sehe es darum, zum Abschließen vielleicht, da hat es ja wie gesagt, Sie haben gesagt, etwa 400 Bäume. Mhm. Sie sind also sehr ökonomisch mit ihrem Raum umgegangen, das müssen die meisten im Garten auch machen. Genau. Es ist eben 1,5 Meter Abstand zwischen diesen Stämmen.
Ja, das ist etwas so. Also die Äpfel sind ein bisschen näher. Ja, ich würde sagen, das ist 1,5 Meter, genau. Und dann bei den Birnen haben wir es ein bisschen weiter auseinandergenommen, sind es 2 Meter. Wenn wir dort haben wir dann teilweise auch noch so ein bisschen Sorten drin, die vielleicht eher zum Dörren oder zum Mosten sind, eben so ganz seltene Sachen. Und die haben meistens ein bisschen starken Wuchs. Und dann hat man gefunden, wir müssen ein bisschen mehr Abstand haben.
Aber super, das macht mir Hoffnung, dass ich das in meinem eigenen Garten realisieren kann.
Ja, also mit uns
es geht schon ein paar Jahre, bis ich dann sehr wahrscheinlich etwas ablesen kann.
Also das geht dann schon relativ gleich. Also ich meine, am Anfang ist es ja immer so, wenn man so ein Bäumchen pflanzt, am Anfang pflanzt man es mal, herzig und so, und dann kommt mal die erste Saison, wenn man es hat ein bisschen Mühe und so. Einfach gut schauen, Wasserversorgung gut schauen, Kompost geben, weil von der Baumschule kommen sie sehr gut versorgt. Und wenn sie dann nachher irgendwie in so eine ganz magere Erde kommen, dann ist einfach Stress verhungern, sage ich, oder fast. Also schauen mit Kompost, gut Wasser geben und dann auch ein bisschen Zweig schneiden, oder? Da muss man auch nicht so Angst haben, da darf man ruhig ein bisschen ausprobieren. Die Natur verzeiht vieles. Und dann nachher geht's dann vielleicht nach 3 Jahren hat man dann schon mal ein Äpfeli oder so. Bei den Hochstammbäumen geht es in der Regel länger. Und es kommt auf die Sorte drauf an. Es gibt Sorten, die kommen erst später. Aber ich würde sagen, so die Hausgartensorten, die wir auch auf unserer Liste, die wir haben, auf unserer Webseite empfehlen, also die nach 3 Jahren, würde ich sagen, hat man da die ersten Äpfeli und dann geht es dann relativ tiefig und regelmässig.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Gertrud Burger von Pro Spezie Rara recht herzlich für ihre Zeit. Wer so ein bisschen genau wissen möchte, der findet in meinen Shownotes ein paar Links zum Tier von Zgo. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen möchte, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.